ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Max Bauer und bei mir im Studio ist meine Kollegin Alena Lagmüller. Hallo Alena.
Hello.
Ja, wir wollen uns heute ein Thema anschauen, das doppelt komplex und kompliziert ist, nämlich rechtlich und politisch. Das Thema Flucht und Asyl. In allen Staaten der Europäischen Union, da steht das Thema ja ganz oben auf der politischen Agenda derzeit. Vor allem Rechtspopulisten und Rechtsradikale machen Stimmung mit einer bestimmten politischen Erzählung und die lautet, es kämen zu viele Geflüchtete nach Europa, die Aufnahme der Menschen, die nach Europa fliehen, überfordere die Gesellschaften der Mitgliedstaaten der EU. Die EU müsse ihr Asylsystem radikal reformieren und vor allem die Grenzen dicht machen bzw. mehr Menschen konsequent abschieben. Tatsächlich ist die Zahl der Geflüchteten in diesem Jahr deutlich zurückgegangen, allein in Deutschland um die Hälfte im Vergleich zum letzten Jahr. Und gleichzeitig haben der Europäische Gerichtshof und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof in der letzten Zeit Urteile gefällt, die nicht das Abschieben betonen, sondern den Schutz von Schutzsuchenden in der EU.
Ja, aber genau diese Urteile wollen wir heute sprechen. Aber bevor wir da jetzt ganz tief einsteigen, lasst uns erstmal die Realität anschauen, auf die sich einige dieser Urteile beziehen. Und das ist die Realität von Geflüchteten an den Außengrenzen der EU. Ich spreche da von den griechischen Hotspots, also Lagern, in denen Geflüchtete registriert werden und da auch dann für längere Zeit leben. Eines dieser Lager, nämlich das Lager auf der griechischen Insel Samos, kennt der Jurist Philipp Schönberger sehr gut. Er war aktiv in der Refugee Law Klinik der Humboldt-Universität in Berlin und 2019 hat er auf der Insel Samos gearbeitet und dort Geflüchtete juristisch beraten. Philipp Schönberger, wie kam es denn dazu, dass es Sie nach Samos verschlagen hat, um dort Geflüchtete zu beraten?
Ja, hallo. Genau, wie Sie gerade bei der Anmoderation schon gesagt haben, habe ich Jura studiert und war auch da Teil der Refugee Law Klinik an der HU Berlin. Das ist eben ein studentisches Projekt, das kostenlose Rechtsberatung im Asylverfahren anbietet. Und 2016 hatten die europäischen Staaten ja mit der Türkei den sogenannten EU-Türkei-Deal vereinbart. Und zu dessen Umsetzung wurden auf 5 griechischen Inseln sogenannte Hotspots eingerichtet. Und Samos war eine dieser Inseln. Und Asylsuchende, die auf den Inseln da ankamen, wurden dann für die Durchführung des Asylverfahrens festgehalten auf den Inseln. Und weil es eben dort in diesen Hotspots keine unabhängige Rechtsberatung für die Menschen im Verfahren gab, hat die Refugee Law Clinic Berlin dann 2018 auf Samos so ein studentisches Projekt initiiert, das den Menschen kostenlose Informationen zum Asylverfahren angeboten hat und über ihre Rechte dort aufgeklärt hat. Und in diesem Projekt habe ich 2019 dann auch gearbeitet und war für 2 Jahre dann später Teil der Koordination dieses Projektes.
Rechtsberatung, das klingt jetzt aus unserer Sicht natürlich hier in Westeuropa immer sehr technisch, sehr offiziell, aber Rechtsberatung bei Menschen in geflüchteten Lagern, da geht es wirklich um sehr existenzielle Sachen. Was waren die Probleme der Menschen dort? Was war wirklich die Lage dort vor Ort? Was haben sie erlebt und wie konnte man ihnen rechtlich helfen?
Also da muss man vielleicht unterscheiden zwischen der Arbeit des Projektes, die wirklich auf das Asylverfahren an sich konzentriert war, weil es wirklich darum ging, den Menschen ein faires Asylverfahren zu ermöglichen vor Ort. Aber genau, wie Sie gerade gesagt haben, das fand natürlich in einer ziemlichen Ausnahmesituation dort statt, in der eben das Asylverfahren angesichts der Umstände irgendwann gar nicht mehr das Hauptproblem der Menschen war, sondern sie mit sehr viel existenzielleren Dingen konfrontiert waren. Die Kapazitäten in diesen Lagern waren einfach viel zu klein. Die Lager waren sehr schnell chronisch überfüllt. Ich denke, das Lager Moria haben vielleicht noch einige Erinnerungen. Das war ja so ein bisschen das berüchtigste Camp, das viel in den Medien war. Aber die Situation war eigentlich auf allen Inseln sehr ähnlich. Und das Lager auf Samos hatte zum Beispiel eine offizielle Kapazität von 648 Personen. Es lebten aber 2019, als ich auch dort war, über 7000 Menschen im Lager. Also es gab eine Überbelegung von um den Faktor 10. Und zu welchen Zuständen das dann führt, das kann man sich, glaube ich, sehr leicht ausmalen. Die Menschen bekamen einerseits überhaupt keine materielle Unterstützung. Die mussten in selbstgebauten Hütten sowohl im Sommer bei über 30 Grad als auch im Winter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in dem Camp, beziehungsweise sehr bald halt eben auch nicht mal mehr im Camp, sondern in dem Wald, der um das Camp war, in so selbstgebauten Hütten leben. Diesen Wald, der wurde von den Menschen dann Dschungel getauft. Und ich denke, das beschreibt eigentlich ganz gut die Situation dort. Ich kann, glaube ich, stundenlang von den katastrophalen Bedingungen und der Gewalt in diesem Camp erzählen. Ich denke, die Europäische Menschenrechtskommissarin, die 2019 im Herbst da auch das Lager besucht hatte, hat es ganz treffend mit den Worten zusammengefasst, dass die Situation dort für die Menschen ein reiner Überlebenskampf geworden ist. Und ich glaube, das trifft auch oder das beschreibt auch die Eindrücke, die ich dort hatte. Vielleicht nur ein Beispiel, um das zu veranschaulichen. Auf eine Toilette kamen über 100 Personen. Und das ist mehr als das, was die Organisation Ärzte ohne Grenzen für die Erstversorgung in Katastrophengebieten als Mindeststandard vorsieht. Also wir haben auch mit vielen Menschen gesprochen, die einerseits Geflüchtete, die meinten, das hier ist schlimmer als das, was ich in Syrien erlebt habe. Und auf der anderen Seite aber auch Menschen, die in Organisationen, NGOs arbeiten, die in Katastrophengebieten unterwegs sind, die uns damals gesagt haben, gerade auch Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen, die Situation hier ist wirklich schlimmer als alles, was ich in anderen Krisengebieten der Welt gesehen habe.
Und also vielleicht, bei mir tauchen jetzt gerade auch irgendwie wieder diese Bilder, die man so in den Medien gesehen hat, eben von diesen ja absaufenden Zeltstätten auf. Und was ich mich da frage, wie sind denn da, also das klingt so absurd, wenn man sich vorstellt, dass irgendwie Rechtsberatung geleistet wird. Wie sind denn da Ihre, in Anführungszeichen, Mandanten zu Ihnen gekommen? Wie kam das zustande? Wahrscheinlich hatte da jeder irgendwelche Fragen und wollte gerne wissen, wie man hier auch nur rauskommt.
Also ich glaube, die Arbeitsbedingungen an sich, wir hatten ein Büro in der Stadt. Also das Lager ist quasi direkt neben der Hauptstadt der Insel Samos, Wafi, entstanden. Und wir haben dann in der Stadt ein Büro gehabt, in das die Menschen kommen konnten und wo sie dann eben, einerseits haben wir auch Workshops gegeben für die Menschen, die so ein bisschen allgemein ihnen die Lage und die Situation erklärt hat, weil natürlich ist das auch komplett untergegangen. Die Menschen wussten ja überhaupt nicht, was mit ihnen passiert. Die wussten, also die wenigsten haben wahrscheinlich mal was vom EU-Türkei-Deal gehört, geschweige denn den verfahrensrechtlichen Konsequenzen, die sich da für sie ergeben haben. Und das den Menschen zu vermitteln, war herausfordernd, aber natürlich total wichtig, weil es zum Beispiel eine der wesentlichen Ergebnisse dieses EU-Türkei-Deals war, dass für bestimmte Personengruppen, also Menschen aus bestimmten Staaten, für die die Türkei als sicherer Staat eingestuft wurde, das Asylverfahren anders abgelaufen ist. Also es wurde nicht geprüft, hattet ihr einen Grund, euer Heimatland zu verlassen, habt ihr quasi einen Anspruch auf internationalen Schutz, sondern können wir euch in die Türkei zurückschicken. Und dann war das natürlich für viele Menschen sehr verwirrend, dass sie gedacht haben, sie sind in einem Asylverfahren und müssen jetzt über ihre Fluchtgründe sprechen, was eigentlich auch der Fall ist. Und aber sie dann immer über die Türkei ausgefragt wurden, ob sie nicht da zurück können, wie sie da gelebt haben und so. Und wir haben dann Workshops gegeben, aber auch dann Menschen individuell auf ihre Anhörungen vorbereitet. Ich denke, die Arbeit war gekennzeichnet von einer konstanten Überforderung, weil zu meiner Zeit waren es eigentlich nie mehr als 10 Anwältinnen, die auf eben über 7000 Personen kamen zeitweise. Das heißt, wir hatten auch nicht die Möglichkeit, allen Menschen diese Informationen bereitzustellen. Und es ist natürlich außerdem fatal, wenn die Möglichkeit von Rechtsbeistand und Rechtsberatung komplett von der Zivilgesellschaft organisiert werden muss. Das ist in einem Rechtsstaat eigentlich genauso staatliche Aufgabe wie die Bereitstellung von medizinischer Versorgung. Insofern waren das durchaus herausfordernde Umstände, allein bezüglich des Asylverfahrens. Aber ganz viele Dinge konnten wir auch gar nicht adressieren, weil wir nicht wirklich in der Lage waren, auf all die Menschenrechtsverletzungen, die so drumherum passieren, wirklich einzugehen, sondern es war ja auch in gewisser Weise eine limitierte Arbeit, die sich sehr auf diese Asylverfahren konzentriert hat.
Sie haben jetzt vorhin gesagt, dieser treffende Ausdruck, dass das Lager für viele Menschen wie ein Dschungel war, wo es wirklich sozusagen tagtäglich ums nackte Überleben ging. In einem Dschungel, da kommen ja in der Regel die besonders zu kurz, die Schwächeren sind. Also die fallen als Erste durchs Raster, also in dem Fall wahrscheinlich Frauen und Kinder, die in diesem Lager sich aufhalten mussten. Wie ist das denn? Wie kamen die Menschen zu Ihnen? Wie schafft das beispielsweise eine schwangere Frau auf Samos dann irgendwie, zum einen in Bezug auf die schlechten Lebensbedingungen dort, als auch in Bezug auf ihr Asylverfahren und ihr Asylbegehren, wirklich Schutz und Hilfe zu bekommen?
Wie Sie sagen, mit einer menschenwürdigen Behandlung hatte das insgesamt wirklich nichts zu tun. Und ich glaube, vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, also für den politischen Kontext, dass das auch nicht, Dschungel klingt natürlich so ein bisschen wie ein natürlich entstandener Zustand von oder Wildheit, aber das war ja nicht das Ergebnis einer vermeintlichen Überforderung der griechischen Behörden, sondern das war eigentlich Ergebnis einer bewussten Politik. Also in 6 Jahren, in denen ich da war, wurden die Kapazitäten dieses Camps nie erweitert, obwohl ganz offensichtlich war, dass das ja nicht mal im Ansatz ausreichend ist, sondern es ging tatsächlich, zumindest in meinen Augen, offenkundig um Abschreckung. Und das hat auch damals ein griechischer Koordinator, der zuständig war für die Hotspots, später in einem Interview auch so ausdrücklich bestätigt. Also man wollte die Lebensbedingungen nicht verbessern, weil man gehofft hat, dass das diese Bilder von Kindern im Schlamm die Menschen davon abhalten würden zu kommen. Und das war auch tatsächlich was dann später in den Verfahren, die wir geführt haben, die griechische Regierung auch regelmäßig argumentiert hat, dass die Menschen ja genau wussten, auf was sie sich einlassen, wenn sie nach Griechenland kommen. Wie haben die Menschen zu uns gefunden? Es sind mit der Zeit zivilgesellschaftliche Strukturen entstanden, die versucht haben, Dinge, die eigentlich der Staat zur Verfügung stellen müsste, irgendwie auszugleichen. Also in unserem Fall Rechtsberatung, aber es waren dann eben auch NGOs da, die für medizinische Versorgung, die auch eben katastrophal unterirdisch war, zu sorgen, die uns dann Menschen auch, wenn sie das Gefühl hatten, da gibt es irgendwie rechtlich noch irgendwie was zu tun oder Ansatzpunkte, uns die Menschen auch weiterverwiesen haben oder auch eine NGO, mit der wir viel zusammengearbeitet haben, Still I Rise, ist eine Organisation, die Bildungsarbeit macht, die viel mit unbegleiteten Minderjährigen gearbeitet hat, die haben uns dann auch Fälle verwiesen. Ganz viel lief da über die zivilgesellschaftliche Infrastruktur.
Ich frage mich ein bisschen, wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie da die Zustände einerseits waren, aber andererseits auch die Verantwortlichkeit der griechischen Regierung. Wie war denn sozusagen das Zugehen auf die Behörden, auf die griechischen Behörden, auf die Gerichte? Weil wenn Sie Rechtsschutz wollen für Ihre Mandanten vor Ort, müssen Sie ja an ein griechisches Gericht gehen. Wie war da sozusagen dieser Weg zu den Gerichten und wie war da der Kontakt, der Zugang, die Zusammenarbeit?
Extrem schwierig, weil natürlich also seitens der Behörden natürlich kein großes Interesse daran bestand. Es war natürlich für die, glaube ich, für die Behördenmitarbeitenden auch immer nicht leicht, weil es ja eben die Entscheidung, diese Zustände so lange zu erhalten und nichts daran zu ändern, wurde ja auch nicht auf Samos getroffen, sondern in Athen, beziehungsweise in Athen auch so ein bisschen mit Unterstützung aus Brüssel. Das heißt, das war natürlich auch, Europa hat ja diese Probleme bewusst in die Peripherie verschoben. Und auch für die Menschen dort ist es ja nicht, dass alle griechischen, also Menschen, die für diese griechischen Behörden dort gearbeitet haben, das jetzt irgendwie super fanden, dass das da so läuft. Insofern, aber gleichzeitig eben, es war vor Ort natürlich ein konstanter Zustand der Überforderung. Und ja, ich glaube, es war von Spannung geprägt und von Konfrontation, weil natürlich da nichts so lief, wie es eigentlich laufen sollte. Ich glaube, mit Ausnahme der Verfahren, auf die wir vielleicht gleich zu sprechen kommen, die wir dann angestrengt haben vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, war der Zugang zu Gericht eigentlich auch wiederum nicht existent. Also auf Samos gibt es auch jetzt zum Beispiel kein Verwaltungsgericht. Dazu muss man auf eine andere Insel fahren, wenn man jetzt ein Verwaltungsgericht anrufen möchte. Und das war ja für die Menschen im Camp untersagt. Alle Menschen, die auf Samos ankamen, wurde untersagt, die Insel wieder zu verlassen. Das heißt, das war allein schon physisch nicht zugänglich.
Was haben Sie stattdessen gemacht? Sie haben es ja gerade schon mal angedeutet.
Genau, also was wir dann so ein bisschen auch aus der Not geboren im Sommer 2019 angefangen hatten, das war eine Situation, in der wir mehrere Frauen auch von zum Teil von Ärzte ohne Grenzen an uns verwiesen wurden, zum Teil, weil sie bei uns in der Beratung waren, die im 9. Monat schwanger waren und trotzdem von den Behörden ohne jegliche Unterstützung sich selbst überlassen wurden. Und dazu muss man eigentlich sagen, dass Frauen aufgrund ihrer Schwangerschaft waren diese Frauen eigentlich als besonders vulnerable Personen rechtlich schon von diesem ganzen Hotspot-Verfahren ausgeschlossen. Also vulnerable Personen sollten eigentlich überhaupt nicht auf dieser Insel in diesem Verfahren sein. Sie wurden aber einfach von den Behörden über mehrere Monate hin nicht als vulnerabel identifiziert und waren so lange wurden sie halt als normale Asylsuchende behandelt. Das führte dann zu Situationen, in denen wir tatsächlich einfach Angst hatten um das leibliche oder das Wohlbefinden dieser Person und der ungeborenen Kinder, dass wir dann Eilanträge an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gestellt hatten. Und der hat dann auch tatsächlich relativ schnell die Evakuierung dieser Frauen angeordnet. Und dann haben wir auch ähnliche Anträge für unbegleitete Minderjährige und Menschen mit chronischen Erkrankungen gestellt, also insgesamt in über 70 Fällen. Und aufgrund dieser Anordnung wurden die Menschen dann aufs Festland überstellt. Und das hatte auch den Vorteil, dass sie damit aus diesem Grenzverfahren dann raus waren. Aber leider konnten wir das auch nur wieder für einen Bruchteil der Menschen machen, weil das alles, also sowohl das Projekt auf Samos war ja ein rein ehrenamtlich getragenes Projekt und diese EGMR-Fälle, diese Eilanträge an den EGMR haben wir quasi mit einer Gruppe Studierender in unserer Freizeit gemacht und das war natürlich auch begrenzt, für wie viele Menschen wir das machen konnten. Aber das hat dann eine Weile ganz gut funktioniert, dass wir zumindest für diese Menschen dann erreichen konnten, dass sie relativ schnell die Insel verlassen konnten. Aber wie gesagt, nur ein Bruchteil der Personen. Abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht nur für die besonders vulnerablen Personen eigentlich eine untragbare Situation war, sondern für alle Menschen dort. Und im Anschluss daran haben wir dann auch in einigen Fällen eine Beschwerde gegen Griechenland eingereicht, in der wir argumentiert haben, dass die Behandlung der Menschen dort eben nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist und eine Menschenwürdeverletzung darstellt.
Wie gingen die aus, die Verfahren? Ganz kurz vielleicht.
Die sind bisher alle, die entschieden wurden, hat der Gerichtshof dann eine Verletzung von Artikel 3, das ist das Verbot der Folter und unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung, festgestellt und den Menschen auch eine finanzielle Kompensation zwischen 5.000 und 10.000 Euro in der Regel zugesprochen.
Unmenschliche und erniedrigende Behandlungen. Sie haben die Zustände beschrieben. Wirklich, also keine Möglichkeit, sich adäquat unterzubringen, keine Möglichkeit, medizinische Versorgung zu bekommen, selbst für schwangere Frauen nicht. Selbst Probleme bei der Lebensmittelversorgung. Das sind ja wirklich sehr frappierende Zustände. Ich frage mich ein bisschen, wie sieht's denn heute da aus in Samos? Man hört ja Pläne und liest Pläne der griechischen Regierung, ganz neue Flüchtlingslager einzurichten. Es sind wohl 5 auch bereits gebaut, die ganz anders sozusagen ausgestattet sein sollten. Wie ist da Ihr Kenntnisstand? Wie geht es den Leuten jetzt dort auf den griechischen Inseln heute?
Ja, also ich glaube, wie Sie gesagt haben, also vielleicht nur ein noch Gedanke zu der medizinischen Versorgung. Also ein Fall, der noch momentan beim Europäischen Gerichtshof hängt, ist der Fall von einer Frau mit Gebärmutterkrebs, der einfach nicht behandelt wurde, die sehr stark geblutet hat. Wir hatten einen Moment, in dem der MSF, also Ärzte ohne Grenzen, Leiter uns einen Brief geschrieben hat, in dem er sehr drastisch reingeschrieben hat, er hat Angst, dass diese Frau jeden Moment stirbt, und trotzdem, das Krankenhaus hat das auch nochmal bestätigt vor Ort, gesagt, diese Person muss ganz, ganz dringend in eine Klinik aufs Festland gebracht werden und operiert werden, und es wurde nichts getan über Monate hinweg, und erst viele Monate später, nach diversen Interventionen des Gerichts, haben wir es dann geschafft, dass diese Frau operiert wurde. Aber es ist genau das, also der medizinische Versorgung war einfach wirklich auch eine Katastrophe. Insofern ist auch die Feststellung des Gerichtshofs, dass es eine Artikel 3 Verletzung war, jetzt an sich nichts Überraschendes, wenn man sich die faktische Situation vor Augen führt, aber natürlich das nochmal rechtlich bestätigt zu wissen, durchaus ein wichtiges Signal, gerade mit Blick auf die aktuelle Debatte. Die Situation jetzt ist, wie Sie bereits gesagt haben, also seit 2021 gibt es das Camp auf Samos in der Form nicht mehr, sondern es wurde mit EU-Mitteln, ich glaube knapp 50 Millionen Euro, ein neues Lager, ein sogenanntes Closed Control Access Center gebaut. Das ist ein moderneres Camp, und die Situation ist dort aber nur vermeintlich besser, nachdem, wie ich die Situation verfolge. Also das Camp produziert jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht mehr diese Elendsbilder, die wir im alten Lager hatten, aber die Menschen haben dort nur sehr eingeschränkt zum Beispiel Zugang zu fließendem Wasser für ein paar Stunden am Tag. Es gibt keine Möglichkeit, Kleider zu waschen. Es kommt wieder zu Überfüllungssituationen. Leute müssen auf dem Boden schlafen, sich Betten teilen. Die Menschen leben jetzt in einer de facto Gefangenschaft und können nur bestimmte Stunden am Tag nach draußen gehen. Und auch der Zugang zu medizinischer Versorgung ist weiterhin nur unzureichend gewährleistet. Und auch da sehe ich auf jeden Fall Kontinuitäten zu dem, was früher war. Wir haben zum Beispiel wieder erfolgreiche Eilanträge an den EGMR für Menschen in diesem neuen Zentrum, zum Beispiel eine Person mit chronischer Hepatitis B. Das hat die Nachfolgeorganisation unseres Projektes auf Samos, I Have Rights, initiiert, wo auch der Gerichtshof wieder angeordnet hat, dass diese Menschen im Eilverfahren eine medizinische Versorgung brauchen. Und das zeigt, dass auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sehr kritisch auf die Zustände in diesen neuen Lagern blickt, weil eigentlich sind die rechtlichen Hürden vor so einem Eilverfahren sehr, sehr hoch. Also man muss darlegen, dass es ein unmittelbares Risiko für irreparable Schäden gibt. Und dass es eben jetzt schon wieder solche Anordnungen gibt, zeigt eben, dass sich die Situation nicht wirklich substanziell verändert hat. Genau.
Das war Philipp Schönberger. Vielen, vielen Dank für diese interessanten und schockierenden Einblicke auf die Situation in Samos von 2019.
Ja, vielen Dank auch.
Soweit Philipp Schönberger. Er hat uns aufgeklärt über die tatsächlich menschenrechtswidrigen Lebensbedingungen von Geflüchteten auf der griechischen Insel Samos 2019. Die Realität für Geflüchtete an den Außengrenzen Europas, die sieht ziemlich bitter aus, muss man sagen. Der EGMR muss hier immer wieder einschreiten und ganz grundsätzliche Rechte schützen. In der letzten Zeit, da gab es eine ganze Reihe von Urteilen des EGMR, aber auch des Europäischen Gerichtshofs, die den Geflüchtetenschutz gestärkt haben. Ja, und über diese Urteile wollen wir sprechen mit Anouche Farahat. Sie ist Juraprofessorin und Migrationsrechtsexpertin an der Universität Wien. Hallo, Frau Farahat.
Hallo.
Ja, Frau Farahat, wir haben gerade gehört von Philipp Schönberger, der hat uns erzählt über die Lage in den griechischen Lagern, auf den griechischen Inseln, vor allem über die Lage in dem Lager Samos hat er uns aufgeklärt, wie schlecht da die Bedingungen für die Geflüchteten sind, wie schlecht da vor allem die medizinische Versorgung ist, wie schlecht die Lage für die Menschen dort ist. Ich frage mich so ein bisschen vor dem Hintergrund dieser wirklich schlechten Lebensbedingungen für die Menschen dort in den Lagern, in den griechischen Lagern. Wie ist das eigentlich rechtlich zu bewerten? Was hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dazu bisher gesagt? Wie hat er das bewertet? Es gibt ja schon mehrere Urteile, die sich mit der Situation in den Lagern auf den griechischen Inseln beschäftigen.
Ja, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schon vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal sich eigentlich geäußert zu der Situation in den sogenannten Hotspots, also auf den griechischen Inseln, und hat damals entschieden, dass die Situation dort eben so, wie sie in vielen Fällen eben ist, als unmenschliche und erniedrigende Bedingungen zu bewerten sind. Das heißt also, der Gerichtshof schließt sich praktisch ihrem intuitiven Urteil dazu, dass die Lage dort wirklich sehr, sehr katastrophal für die Menschen ist, an. Und das bedeutet, dass Griechenland damit gegen den Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstößt.
Jetzt gab es ja gerade in letzter Zeit nochmal zwei Urteile. Da ging es vor allem um unbegleitete Minderjährige. Und da frage ich mich, sind die denn nach der EMRK besonders geschützt? Oder auf welche Rechte können sich besonders eben unbegleitete Minderjährige oder Minderjährige überhaupt in den Lagern berufen?
Grundsätzlich können sie sich erstmal auf alle Rechte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte berufen. Jetzt in diesem Fall ging es, wie gesagt, um Artikel 3. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Europäische Menschenrechtskonvention selbst besondere Rechte für unbegleitete Minderjährige oder überhaupt für Minderjährige vorsieht. Aber die Europäische Menschenrechtskonvention wird vom Europäischen Gerichtshof eben auch für Menschenrechte eben auch immer interpretiert in einem größeren Kontext. Und zu diesem größeren Kontext gehört eben auch, dass es viele völkerrechtliche Vorschriften gibt, die Minderjährige besonders schützen, also insbesondere natürlich die UN-Kinderrechtskonvention. Und wir bewegen uns ja hier in einem Bereich, wo nicht nur die Europäische Menschenrechtskonvention, sondern auch das Recht der EU relevant ist. Und da haben wir eben auch in der Europäischen Grundrechtecharta auch einen besonderen Schutz von Kinderrechten, der letztlich diesem internationalen UN-Schutz auch nachgebildet ist. Und das bedeutet, dass das Wohl des Kindes in allen Situationen, in denen Kinder eben, sage ich mal, staatlicher Gewalt ausgesetzt sind oder staatlicher Behandlung ausgesetzt sind, ganz besonders berücksichtigt werden müssen. Und daraus folgen dann im Einzelnen relativ viele Konsequenzen, insbesondere, dass eben Kinder in einer Weise, das ist ja im Asylverfahren auch relevant, befragt werden müssen, die ihrem Alter entsprechen, von Leuten, die da auch besonders geschult sind. Und wenn wir jetzt eben nochmal auf diesen Ausgangsfall mit der Unterbringung in Samos gucken, da geht es dann insbesondere darum, dass Kinder eben nicht einfach wie Erwachsene in irgendeine Unterbringung gesteckt werden dürfen. Das ist schon bei Erwachsenen problematisch und das sagt der Gerichtshof in diesen Entscheidungen auch immer wieder. Aber dass man bei Kindern eben ganz besonders darauf achten muss, dass sie so untergebracht sind, dass sie zum Beispiel nicht der Gewalt fremder Erwachsener ausgesetzt sind, dass sie auch Möglichkeiten haben, Zugang zu Bildung zu haben, dass sie eine Möglichkeit haben zu spielen. Mit anderen Worten, dass auch unter einer solchen Extremsituation das Leben so sein soll, dass es halbwegs kindgerecht ist und die Kinder das tun können, was Kinder eben so tun, weil sie die Situation, in der sie sich befinden, ja typischerweise eben auch nicht voll erfassen und natürlich auch in keiner Weise herbeigeführt haben.
Nun stellt sich die Frage nach einem kindgerechten Leben bei diesen Lagern ja erst als Hintergedanke, weil es zuerst um das blanke, nackte Überleben geht. Wir haben über die medizinische Versorgung gesprochen und so weiter. Und eigentlich ist das ja das Ergebnis, also die Hotspots sind das Ergebnis von europäischer Politik. Gleichwohl steht als Antragsgegnerin in diesen Verfahren die griechische Regierung gegenüber, die dann halt entgegnet: Naja, wir haben ja auf den Inseln eine internationale Migrationskrise. Wir müssen mit so vielen Leuten fertig werden. Und wir tun unser Bestes und das, was da geschehen ist, das ist nun mal das Beste, was wir geben konnten. Welche Rolle spielt denn dieses Argument bezogen auf die Bedingungen in den Lagern?
Naja, zunächst mal kann man festhalten, dass Griechenland ganz offensichtlich, ob sie jetzt nicht anders können oder nicht anders wollen, jedenfalls in den Jahren, über die wir hier sprechen, die eigentlichen Ereignisse liegen ja schon 4 Jahre zurück, Bedingungen auf den Inseln haben, wo die Unterbringungseinrichtungen vollständig überfüllt sind. Ja, also das ist zunächst mal ja der Ausgangsbefund. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jetzt in diesen Urteilen, die jetzt vor kurzem in den vergangenen Wochen bezogen auf die Situation in Samos ergangen sind, sich auf das Argument der griechischen Regierung eigentlich überhaupt nicht eingelassen. Er sagt dazu eigentlich gar nichts. Er hat das aber in der Vergangenheit gemacht, in dem ersten Urteil auch zu den Unterbringungsbedingungen in Griechenland, MSS war das Urteil 2011, da hat der EGMR eben gesagt, dass die griechische Regierung oder jede andere Regierung auch, sich nicht einfach rausreden darf auf die Situation einer Migrationskrise. Der Europäische Gerichtshof sagt das natürlich jetzt nicht so, wie ich das gesagt habe, sondern er sagt, ja, natürlich, wir müssen schon irgendwie berücksichtigen, dass das eine ganz außergewöhnliche Situation war, aber der Artikel 3, der eben vor unmenschlicher und erniedrigender Behandlung schützt, der schützt die Menschenwürde. Und die Menschenwürde muss man immer einhalten, auch in Situationen einer Krise. Und da kann die Krise kein leichtfertiges Argument sein. Die Mitgliedstaaten können natürlich erklären, wir haben wirklich unser Bestes getan. Aber jedenfalls, was nicht reicht, ist einfach zu sagen, wir konnten nicht anders, es sind halt einfach so viele. Also das funktioniert bei dieser Konstellation nicht, das akzeptiert der Europäische Gerichtshof so nicht.
Vielleicht schauen wir uns im Hinblick auf die griechischen Inseln jetzt noch zwei vielleicht verfahrensrechtliche Aspekte an. Frau Pfarrer hat erst einmal die Frage, wie ist das eigentlich, wenn dann Asylverfahren laufen, also wenn dann vor griechischen Behörden dort vor Ort die Asylverfahren eingeleitet werden, wie werden Minderjährige da behandelt? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite wäre dann ein bisschen, wie kriegt man eigentlich wirklich Rechtsschutz auf den Inseln und gerade auch Minderjährige? Und da war ja manchmal schon die Situation, dass man vor griechischen Gerichten nicht weiter kam oder gar nicht hinkam und dann eben direkt zum EGMR gegangen ist. Also welche Chancen haben eigentlich Minderjährige auf Rechtsschutz in diesen Lagern?
Also die Regelung vor dem Europäischen Gerichtshof ist eigentlich so, und darauf spielen Sie ja auch an, dass man erstmal alle Wege vor den nationalen Gerichten ausgeschöpft haben muss, bevor man sozusagen als allerletzten Versuch noch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen kann. Und das hat die griechische Regierung hier eben auch vorgetragen, dass das auch nicht stattgefunden habe. Es ist aber so, dass grundsätzlich in einer Situation, in der der Rechtsschutz schon von vornherein aussichtslos erscheint, beziehungsweise übermäßig erschwert ist, wo es also praktisch nur eine theoretische Chance gibt, vor nationalen Gerichten Erfolg zu haben. In solchen Situationen, sagt der EGMR, ist es in Ordnung, dass man eben auch direkt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte klagt. Das ist jetzt die prozessuale Seite, ja. Sie haben ja aber auch noch die praktische Frage angesprochen. Wie funktioniert das eigentlich in so einem Flüchtlingslager auf einer griechischen Insel, Rechtsschutz zu erlangen? Jetzt muss ich natürlich erstmal offenlegen, ich war nie auf einer solchen griechischen Insel. Also insofern ist das natürlich sicherlich für jemanden, der vor Ort ist, noch besser zu beantworten. Aber wenn die Möglichkeit besteht, dann besteht sie in der Regel über Hilfsorganisationen, die dann eben auch den Leuten helfen, einen lokalen Anwalt zu finden und eben auch dann vor Gericht zu gehen oder eben direkt vor den EGMR zu gehen, weil der lokale Rechtsschutz aussichtslos ist. Aber das ist natürlich ein großes Problem. Es ist für sowieso für alle, ob minderjährig oder nicht, die in diesen Lagern an der Außengrenze sitzen, schwierig an Rechtsschutz zu gelangen. Erstens schon, weil der Zugang von zivilgesellschaftlichen Organisationen und auch von Rechtsanwälten nicht immer leicht ist. Aber für Minderjährige ist es natürlich noch schwieriger, weil die eben unter Umständen auch überhaupt gar kein Verständnis davon haben, dass hier eine Rechtsverletzung vorliegen könnte. Also da ist natürlich die Rolle der Zivilgesellschaft, aber auch die Rolle von Erwachsenen, die dort im Umfeld vielleicht eben auch sind, ganz entscheidend.
Anlass für unser Gespräch war jetzt vor allem, dass es in letzter Zeit ja mehrere Urteile zum Geflüchtetenschutz gegeben hat. Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, aber auch des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, also des obersten Gerichts der Europäischen Union. Frau Fahrrad, lassen Sie uns einen Fall rausgreifen, der ziemlich spektakulär eigentlich war, wie ich finde. Da ging es darum, dass zwei Frauen aus Afghanistan geklagt haben, beziehungsweise ihr Fall von einem österreichischen Gericht, dem EuGH, vorgelegt wurde. Und da war die zentrale Frage, ob man ja sich die Lage der Frauen in Afghanistan nicht mal ganz genau dahingehend angucken muss, dass die vielen Diskriminierungen, die vielen verschiedenen Herabwürdigungen, die Frauen eben in Afghanistan erleben müssen. Also es ist einfach so, die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte von Mädchen und Frauen werden in Afghanistan mit Füßen getreten. Das sagen viele EU- und UN-Berichte. Es gibt keinen Zugang zu Bildung und Arbeitsmarkt. Es gibt keinen Schutz vor männlicher Gewalt und vor Zwangsverheiratung. Es gibt einen reduzierten Zugang auch nur zu medizinischer Betreuung etc. etc. Und ob man eben jetzt nicht diese Situation so gesamt betrachten muss, in ihrer Gesamtheit betrachten muss, dass man eigentlich generell sagen kann, als Frau in Afghanistan hat man eigentlich schon die verfolgten Eigenschaft. Diese Frage wurde dem EuGH vorgelegt. Und was hat der Europäische Gerichtshof da jetzt entschieden?
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass im Grunde schon der Umstand, dass man eine Frau aus Afghanistan ist, ausreichend ist, um den Flüchtlingsstatus nach europäischem Recht zu bekommen. Und das ist eigentlich eine sehr spektakuläre Aussage. Also der Gerichtshof hat zunächst mal auch gesagt, dass die ganz spezifischen Rechtsverletzungen, wie zum Beispiel der Umstand der Zwangsverheiratung, der letztlich aus Sicht des EuGH eine Form der Sklaverei darstellt, die in Europa absolut verboten ist, und eben auch der fehlende Schutz vor häuslicher Gewalt, vor geschlechtsspezifischer Gewalt, der eben Frauen in Afghanistan ausgesetzt sind, dass dieser Umstand allein schon ausreichend ist für den Flüchtlingsschutz. Darüber hinaus hat der EuGH eben auch noch gesagt, also ganz grundsätzlich kann man die verschiedenen Rechtsverletzungen kumulativ zusammen betrachten. Das hat er schon vorher so entschieden, das ist jetzt nicht ganz neu. Also auch aus einer kumulativen Verletzung kann insgesamt, auch wenn jetzt nicht jede einzelne Handlung eine Verletzung darstellt, eben insgesamt eine Verfolgungssituation entstehen. Aber ganz besonders ist das Urteil deswegen, weil der EuGH eben gesagt hat, man muss im Prinzip nur nachweisen, dass man eine Frau ist und dass man aus Afghanistan kommt, und dann hat man einen Anspruch auf Flüchtlingsschutz in der Europäischen Union.
Also das heißt, jeder Verwaltungsrichter, der jetzt mit dem Asylantrag einer Frau aus Afghanistan konfrontiert ist, der muss jetzt nur noch prüfen, erstens ist das eine Frau, zweitens kommt diese Frau aus Afghanistan, und damit ist quasi eine individuelle Prüfung der konkreten Situation, aus der diese Frau möglicherweise kommt oder in die die Frau möglicherweise geschickt wird, damit entfällt die dann ja eigentlich, oder?
Ja, das ist richtig. Ich sag mal so, es ist vielleicht eine Geschmacksfrage, ob man jetzt sagt, damit entfällt die Einzelfallprüfung. Normalerweise haben wir das ja im europäischen Flüchtlingsrecht, dass immer der Einzelfall geprüft wird. Oder ob man sagt, das ist dann eben keine Einzelfallprüfung. Ja, das trifft das gesamte Kollektiv der Frauen aus Afghanistan. Also in der Sache ist es so, dass eigentlich kein Raum mehr für eine Einzelfallprüfung bleibt, weil was soll dann noch geprüft werden? Also man kann zum Beispiel nicht sagen, in manchen Teilen von Afghanistan, wo diese Frau spezifisch herkommt, in dem Dorf, ist es vielleicht gar nicht so. Das sind ja manchmal so Vorstellungen, die Gerichte oder vor allem auch Verwaltungsbehörden haben, dass man so vielleicht argumentieren könnte und sagen kann, in die Region in Afghanistan kann man die Leute doch zurückschicken. Und da hat der EuGH jetzt in der Tat einen Riegel vorgeschoben und gesagt, so wie das Taliban-Regime sich verhält, so wie es systematisch und strukturell Frauen nicht einfach nur diskriminiert, sondern wirklich auch Gewalt aussetzt und schutzlos stellt, so in dieser Konstellation sind wirklich einfach alle Frauen aus Afghanistan verfolgt im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und im Sinne des europäischen Rechts. Und da gibt es dann nichts anderes mehr zu prüfen. Ob man das Einzelfallprüfung nennt oder nicht, spielt keine Rolle. Es gibt einfach nichts anderes mehr, was dabei dann zu berücksichtigen ist.
Ich habe einen Podcast der Kollegen von der FAZ gehört. Da gab es, glaube ich, so ein bisschen Missverständnisse. Die haben nämlich den Vizepräsidenten des EuGH, Thomas von Danwitz, interviewt und haben ihn dann so ein bisschen darauf festgenagelt, auf diesen Begriff Einzelfallprüfung und eben dagegen sozusagen abgegrenzt. Nun ja, man kann ja nicht sagen, es gibt jetzt für alle Frauen sozusagen kollektiv sofort unmittelbar Asyl. Man muss so eben schon noch jeden Einzelfall prüfen. Ich glaube, so rein verfahrensrechtlich gibt es da ja auch überhaupt keinen Streit darüber. Natürlich ist sozusagen im Asylrecht eine Einzelfallprüfung vorgesehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt vor allem gesprochen, nur um das nochmal auszuräumen, dieses Missverständnis. Wir haben jetzt einfach über die materiellrechtliche Prüfungsdichte auch ein bisschen gesprochen. Und mir ist da noch so ein Begriff im Kopf, ich glaube, in den Medien, den hat Ihr Kollege Konstantin Ruschka benutzt, diesen Begriff. Er hat von einer Gruppenverfolgungssituation gesprochen und dass eben der EuGH quasi verbindlich für die gesamte Europäische Union den Begriff verfolgt, also die verfolgten Eigenschaft nach dem EU-Recht eben ausgelegt hat. Und damit ist man ja im Grunde bei der materiellrechtlichen Prüfung. Und können Sie die nochmal da zusammenfassen, dass wir das endgültig ausräumen, dieses Missverständnis? Einzelfallprüfung ja, aber eben mit welchem Prüfprogramm?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es weiter eine Einzelfallprüfung. Vielleicht nur ein Beispiel noch als Hintergrund. Wir haben das zum Beispiel in Deutschland beim subsidiären Schutz, also bei der etwas abgespeckten Schutzform, auch viele Jahre gehabt, dass zum Beispiel alle Leute aus Syrien das einfach bekommen haben. Da gab es natürlich auch jeweils eine einzelne Entscheidung pro Person. Aber trotzdem war der Umstand, dass man aus Syrien kommt, schon ausreichend, um diesen Schutz zu bekommen. Und vergleichbar ist das jetzt eben hier. Und materiell, um das jetzt nochmal auf Ihre Frage zurückzubeziehen, ist es eben so, dass ein Gericht oder auch eine Behörde, in diesem Fall das in Deutschland das Bundesamt für Migration und Flucht, wenn es den Asylantrag prüft, prüfen muss, ob die Person, die hier Asyl beantragt, eine Frau ist und aus Afghanistan kommt. Und dann gilt diese Person als Flüchtling im rechtlichen Sinne und hat entsprechend Anspruch auf Schutz. Das ist der zentrale Witz dieses Urteils.
Also ein Urteil, das wirklich sozusagen die Schutzposition, die rechtliche Schutzposition für Frauen aus Afghanistan sehr deutlich stärkt. Lassen Sie uns noch zu einem weiteren Urteil oder einem Urteilskomplex kommen, jetzt wieder zurück vom EuGH zum EGMR. Und da gab es ein sehr spannendes Urteil, auch wie ich finde. Da ging es im Hintergrund um den sogenannten Seehofer-Deal. 2018, da hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer das Thema Zurückweisung von Geflüchteten an den deutschen Grenzen schon mal auf die politische Agenda gesetzt. Er hat damals ein Verwaltungsabkommen mit Griechenland geschlossen und der Inhalt dieses Abkommens war, dass man eben bei Geflüchteten, die von der Bundespolizei an der deutschen Grenze aufgegriffen werden, dass man bei denen innerhalb von 48 Stunden ohne ein Verfahren diese nach Griechenland zurückschicken könnte, auch mit Hilfe dieser Fiktion der Nicht-Einreise, dass man da sozusagen unmittelbar innerhalb von 48 Stunden tätig wird, ohne eigene Prüfung. Jetzt ist es ja so, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass ja eigentlich nach dem Dublin-System vorgesehen ist, dass man trotzdem zumindest eine Dublin-Prüfung macht, zumal wenn eben der Geflüchtete Asyl beantragt. Es gab dann in der Folge auch einzelne Verwaltungsgerichte, die haben auch entgegen diesem Verwaltungsabkommen mit Griechenland entschieden und haben gesagt, ja, die Zurückweisung, die Abschiebung, die müssen rückgängig gemacht werden. So ein Fall kam jetzt eben nochmal vor den EGMR. Und was hat der EGMR genau gesagt?
Ja, der EGMR hat in diesem Urteil entschieden, dass eben das, was sich Seehofer damals zusammen mit seinem griechischen Amtskollegen ausgedacht hat, nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar ist. Und zwar deswegen nicht, weil eben nach der Europäischen Menschenrechtskonvention tatsächlich, bevor eine Person in einen anderen Staat, auch wenn es ein anderer europäischer Staat ist, zurückgeschickt wird, geprüft werden muss, ob dort eigentlich ein reales Risiko besteht, dass, und jetzt haben wir den Link zum Anfang unseres Gesprächs, die Unterbringungsbedingungen und auch die Standards für das Asylverfahren so sind, dass die Person dort nicht dem Risiko einer unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung ausgesetzt ist und dort auch tatsächlich Zugang zum Asylverfahren bekommt, also nicht das Risiko eingeht, von diesem Staat dann ohne ein ordentliches Asylverfahren wieder zurück in den Herkunftsstaat geschickt zu werden. Und in dem von Ihnen genannten Abkommen, dem sogenannten Seehofer-Deal zwischen eben Seehofer und dem griechischen Innenminister damals, da sollte eben genau dieses Dublin-Verfahren, was Sie vorhin genannt haben, umgangen werden. Und das hätte eben aber auch dazu geführt, dass letztlich diese menschenrechtliche Prüfung umgangen wird. Um das vielleicht noch mal ganz kurz zu erklären, das Dublin-Verfahren ist ein Verfahren, in dem die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich darauf geeinigt haben, dass immer ein Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist, aber auch nur ein Mitgliedstaat. Und das bedeutet, dass praktisch als allererstes mal geprüft wird, wenn eine Person irgendwo ankommt, ist nicht ein anderer Dublin-Staat verantwortlich für das Asylverfahren. Und in diesem Fall hätte es eben nahegelegen, dass Griechenland auch tatsächlich zuständig für das Asylverfahren ist. Aber auch das europäische Recht sieht eben vor, dass wenn es da systematische Mängel im Asylverfahren gibt, dass das dann eben nicht zurückgeschickt werden kann. Diesen ganzen Komplex wollte eben dieser Seehofer-Deal letztlich umgehen. Und der EGMR hat gesagt, wir können natürlich zum Europarecht keine Stellung nehmen, zum EU-Recht. Aber aus menschenrechtlicher Sicht muss hier eben wirklich jeder Einzelfall geprüft werden. Und wenn man weiß, dass die Situation in Griechenland problematisch ist, dass die Behörden dort überfordert sind und die Menschen unmenschlich untergebracht werden, dann muss man das in jedem Einzelfall prüfen, dass man eine Garantie hat, dass dieser Person, die man da zurückschickt, auch tatsächlich ein ordentliches Asylverfahren dann zur Verfügung gestellt wird.
Nun sind Zurückweisungen an der Grenze ja gerade wieder ein ganz großes politisches Thema. Und ich habe mich gefragt, sind solche Verwaltungsabkommen, wie Horst Seehofer sie damals abgeschlossen hat, nach diesem Urteil überhaupt noch möglich? Sollte man sich nochmal dafür entscheiden wollen?
Der EGMR hat jetzt nicht gesagt, dass man generell gar nicht solche Abkommen machen kann, aber der entscheidende Punkt aus der menschenrechtlichen Perspektive ist, die Menschenrechte und damit auch der EGMR sehen immer den Einzelfall. Also eine typisierte Betrachtung ist eigentlich dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte fremd, ja. Und selbst wenn man jetzt sagt, wir machen so ein Abkommen mit Griechenland oder mit Italien oder welchem Land auch immer, dann müsste immer in dem Abkommen oder jedenfalls in der Praxis der Staaten die Möglichkeit vorgesehen sein, dass sobald eine Person sagt, ich habe aber erhebliche Zweifel daran, dass ich dort tatsächlich unter menschenwürdigen Bedingungen ein ordentliches Asylverfahren bekomme, dass das dann auch immer im Einzelfall geprüft werden muss und für diesen Einzelfall dann auch eine entsprechende Garantie von dem anderen aufnehmenden Staat gegeben werden muss. Sonst wäre das Ganze eben nicht mit der EMRK vereinbar. Also mit anderen Worten, man kann schon so ein Abkommen schließen, aber man muss eben die Möglichkeit der Einzelfallprüfung auf jeden Fall weiter da drin vorsehen. Also ein bisschen umgekehrt wie eben in der Situation mit dem EuGH-Urteil.
Lassen Sie uns, Frau Pfarrer, das noch mal ein bisschen ins Hier und Jetzt und in die aktuelle Debatte drehen, weil das ist, glaube ich, auch so ein Aspekt gewesen. Deswegen haben viele Leute auf dieses Urteil jetzt geguckt vom EGMR, weil man sich gefragt hat, was bedeutet das denn jetzt für die Zurückweisungsdebatte, die vor allem die Union ja auch in Deutschland geführt hat. Mhm. Und da ist ja die Vorstellung so ein bisschen gewesen von Leuten, die das befürworten, die sagen, okay, dann machen wir doch innerhalb Europas, also des Raums der Europäischen Union, solche Abkommen und sagen eben, wir können garantieren, dass die anderen europäischen Staaten sich auch an Menschenrechte halten. Und wir sehen irgendwelche Garantien vor in diesen Abkommen und wir sichern zu, dass die aufnehmenden Staaten dann eben auch sich an die Menschenrechte halten, denn es ist ja alles EU sozusagen. Sie sagen aber jetzt, auch wenn man solche Abkommen macht und auf der Basis sozusagen des Menschenrechtsschutzes das garantieren will und das auch zusichert zwischen den Staaten, dann kann trotzdem im Einzelfall eben doch der Geflüchtete kommen und sagen, hoppla, ich habe jetzt doch Bedenken, wenn ich da zurückgeschickt werde oder zurückgewiesen werde, dass meine Menschenrechte bedroht sind. Beispielsweise, weil ich einer Minderheit angehöre, die dann doch auch in einem anderen europäischen Staat zum Beispiel doch nicht so gut behandelt wird, wie zum Beispiel queere Menschen oder ja, Transpersonen, die vielleicht durchaus berechtigte Sorgen haben können. Also es bleibt sozusagen die Garantie, dass die Einzelfallprüfung doch eine Folge des Menschenrechtsschutzes ist.
Absolut, so würde ich das betrachten, denn im Prinzip ist das Dublin-System, über das wir eingangs gesprochen haben, also diese Zuständigkeitsverteilung, die basiert genau auf der Überlegung, auf der auch solche Abkommen basieren würden, nämlich auf der Idee zu sagen, innerhalb der Europäischen Union gilt die Regel des gegenseitigen Vertrauens. Wir nehmen also erstmal an, alle Mitgliedstaaten halten sich an die Regeln. Und dann sieht das Dublin-System selbst, wenn es dann zu systematischem Versagen kommt, auch Ausnahmemöglichkeiten vor. Ja, aber da gibt es grundsätzlich einen anderen Zugang des Europarechts im Vergleich zu dem Menschenrechtsregime, weil das Menschenrechtsregime immer nur den Einzelfall sieht und auch immer verlangt, dass im Zweifelsfall diese Garantie des aufnehmenden Staates, dass eben keine Menschenrechtsverletzung stattfindet, auch für diesen Einzelfall gelten muss. Jedenfalls dann, wenn der Betroffene sagt, also ich habe doch erhebliche Zweifel und kann das halbwegs plausibel machen.
Jetzt taucht in diesem Urteil noch ein anderer Begriff auf, Chain Refoulement. Okay, nein, ich probiere es auf Deutsch. Kettenzurückweisung wäre das jetzt frei übersetzt. Können Sie erstmal erklären, was genau dieser Begriff bedeutet?
Ja, also unter Kettenzurückweisung versteht man, dass eine Person, die Schutz beantragt, in einen anderen Staat zurückgeschickt wird und in diesem anderen Staat, dann nehmen wir jetzt mal an, die Person kommt in Deutschland an, sie wird nach Griechenland zurückgeschickt und bekommt auch in Griechenland kein Asylverfahren, sondern Griechenland schickt die Person dann zurück, sagen wir mal, nach Libyen, ja. Und Libyen sagt, wir wollen die Person aber auch nicht haben und schickt sie immer weiter zurück. Und am Ende kommt die Person, die, sagen wir mal, beispielhaft aus Afghanistan oder so gekommen ist, wieder zurück in Afghanistan an, weil sie immer weiter zurückgeschickt worden ist, weil kein Staat letztlich das Asylverfahren durchgeführt hat, sondern immer gesagt hat, im Land, aus dem du gekommen bist, durch das du durchgereist bist, da hättest du ja auch schon Asyl beantragen sollen. Und das versteht man unter Kettenzurückweisung, die eben auch hochgradig problematisch ist, weil sie eben im Endeffekt dazu führt, dass eben gerade kein Flüchtlingsschutz gewährt wird.
Und welche Rolle spielt genau dieser Begriff, der taucht ja auch in dem Urteil auf, welche Rolle spielt dieser Begriff beim Rechtsschutz der EMRK? Also Wann ist es möglich, dass zum Beispiel aus Sorge vor solchen Kettenzurückweisungen, dass da Abschiebungen oder Zurückweisungen nicht durchgeführt werden?
Also das ist grundsätzlich erstmal so, dass es verhält sich eigentlich ähnlich wie die Situation mit den Aufnahmebedingungen. Wenn also bekannt ist, dass in einem bestimmten Staat das Asylverfahren im Moment nicht adäquat funktioniert oder überhaupt gar kein Zugang zum Asylverfahren besteht, dann kann eben in diesen Staat auch nicht zurückgeschoben werden, ja, weil dann eben die Gefahr besteht, dass es eben zu solchen Kettenzurückweisungen kommt. Es gibt auch Fälle, in denen, das betrifft jetzt nicht Staaten der Europäischen Union, aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ländern, bei denen auch bekannt ist, dass sie Kettenzurückweisungen durchführen, zum Beispiel eben Libyen, teilweise auch Tunesien. Und da ist es eben sehr problematisch, wenn man Leute in diese Länder zurückschickt. Und aus der menschenrechtlichen Perspektive müsste man dann auch hier eine individuelle Garantie haben, die auch glaubwürdig ist, dass die Person, um die es hier geht, eben nicht Opfer von diesen Kettenzurückweisungen wird, sondern eben dann in einem anderen Staat, in den eben zurückgeschickt wird, ein adäquates Asylverfahren auch bekommt.
Wir sind jetzt in einer interessanten Situation, Frau Fachert. Wir haben jetzt einige Urteile besprochen, des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, aber auch des höchsten Gerichts der EU. Und in diesen Urteilen, wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen würde, jetzt geht es schon darum, dass der Geflüchtetenschutz sehr stark gemacht wurde von den Gerichten, auch aus einer subjektiven Rechtsposition heraus. Also zum Beispiel stärkerer Geflüchtetenschutz für Frauen aus Afghanistan, die Bedeutung der Menschenrechte, Artikel 3 EMRK, Schutz vor erniedrigender und unmenschlicher Behandlung bei Geflüchteten, die eben in die Gefahr kommen, zurückgewiesen zu werden an Grenzen. Das Ganze geht so ein bisschen, wenn man so die Zeitungen liest und die Medien verfolgt, ein bisschen konträr zur Debatte, habe ich den Eindruck. Gerade in der Europäischen Union gab es in letzter Zeit wahnsinnig viele Vorschläge, das Flüchtlingsrecht viel restriktiver zu fassen. In den EU-Staaten gibt es eine starke politische Richtung von rechts außen, aber auch bis hinein in die bürgerliche Mitte. Da scheint so ein bisschen dieser Erzählung vorzuherrschen. Nun ja, es sind viel zu viele Geflüchtete in der EU. Die EU-Staaten sind überfordert und deshalb müsse man jetzt die Migration sehr deutlich begrenzen. Auf der anderen Seite eben jetzt Gerichte, die den Geflüchtetenschutz eher stärken. Und dann gibt es auch wieder Reaktionen quasi von rechtspopulistischen Politikern, die sagen, nun ja, die Gerichte, die behindern das, was die Bürger ja eigentlich wollen, nämlich restriktive Flüchtlingspolitik. Wie geht man eigentlich jetzt mal wirklich aus einer ganz klaren rechtlichen und rechtswissenschaftlichen Perspektive damit um? Spielt denn so ein Akzeptanzproblem, die das Recht durchaus haben könnte, spielt das eine Rolle für die Interpretation des Rechts selbst?
Ich würde sagen, natürlich spielt das Akzeptanzproblem eine Rolle, vor allen Dingen bei Gerichten, die zum Beispiel Verfassungsgerichte oder eben auch Menschenrechtsgerichte sind, die letztlich kaum Durchsetzungsinstrumente für ihre eigenen Entscheidungen haben. Die können ja nicht irgendwie mit irgendwelchen Zwangsmaßnahmen, die dann am Ende durchsetzen. Das ist überaus schwierig. Es gibt da zwar natürlich schon, es gibt schon Mechanismen, wie man auch EGMR-Urteile besser durchsetzen kann, aber am Ende des Tages sitzen natürlich da die Staaten oder auch die Regierungen oder Gesetzgeber letztlich am längeren Hebel. Also wenn das Recht keine Akzeptanz hat, ist es ein Problem. Und man kann schon beobachten, dass gerade auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, auch wenn wir jetzt heute viele Entscheidungen besprochen haben, die sehr pro Flüchtlingsschutz sind und die individuelle Rechtsposition stärken, dass es dort in anderen Entscheidungen auch Entwicklungen gibt, wo man sieht, hier wird der Gerichtshof in seiner Prüfung etwas zurückhaltender und viele rechtswissenschaftliche Beobachter interpretieren das eben als eine Reaktion auf diese Angriffe aus der Politik und auf die befürchtete mangelnde Akzeptanz, wenn man eben weiter den individuellen Schutz stärkt. Also das kann durchaus eine Folge davon sein. Natürlich ist das jetzt keine Rechtsfolge, sondern das ist das strategische Handeln der daran beteiligten Akteure. Ja? Aber es ist natürlich problematisch, klar.
Ich frage mich so ein bisschen jetzt vielleicht noch als persönliche Frage zum Schluss. Wie gehen Sie als Migrationsrechtsexpertin damit um? Weil Sie diskutieren ja sicher auch mit Menschen, die sagen, hoppla, wir haben hier sozusagen ein Geflüchtetenproblem in der Wahrnehmung, massenmedial, auch von rechten Parteien sehr stark sozusagen gepusht, diese Perspektive. Auf der anderen Seite haben wir halt Grundentscheidungen in unseren Verfassungsordnungen, in Menschenrechtspakten, die ja eben auch dazugehören zu diesen Verfassungsordnungen, im Europarecht. Das sind Grundentscheidungen, die ganz zentral sind für die Art und Weise, wie wir Demokratie verstehen und wie wir eben Demokratie als rechtsgebundene Demokratie verstehen. Aber wie machen Sie das persönlich? Wie erklären Sie den Leuten die Bedeutung zum Beispiel von so einem Grundsatz wie Non-Refoulement, also eben nicht Zurückweisung, erstmal prüfen, dem Menschen ein Recht auf Verfahren zu geben?
Ja, das ist eine unserer schwersten Übungen, würde ich sagen. Also ich versuche immer, zwei Sachen zu machen. Ich glaube, das eine ist, viele Menschen sind eben doch empathiefähig. Und der erste Versuch ist immer, den Leuten auch zu schildern und sie vielleicht auch ihnen nochmal in Erinnerung zu rufen, was die meisten ja irgendwie aus ihrem allgemeinen geschichtlichen Wissen oder so auch oder auch den Nachrichten auch wissen. Wie würde man sich selbst in so einer Situation fühlen und was würde man als eine faire Behandlung wahrnehmen? Das funktioniert meistens ganz gut, dann sagen aber Leute oft, aber ja, wir können doch nicht alle in der Welt aufnehmen. Und das ist dann der Punkt, an dem man sagen muss, das tun wir auch bei weitem nicht. Die allermeisten sind in anderen Regionen in der Welt und wir können uns eben von dem Weltgeschehen, das ja viel mit uns zu tun hat, also viele Fluchtursachen, wir haben natürlich nicht selber diese Kriege angefangen, sind aber letztlich eine Folge von globalen Ungleichheiten, von denen wir profitieren. Und da können wir uns von den negativen Folgen von solchen Ungleichheiten nicht einfach die Augen zumachen. Und ich denke, dass der dritte Punkt, wie ich versuche, darauf zu reagieren, ist, dass ich versuche, die Leute dafür zu sensibilisieren oder meinen jeweiligen Gesprächspartnerinnen dafür zu sensibilisieren, dass jedes Recht, das wir von denjenigen, die in der Gesellschaft am schwächsten und am wenigsten geschützt sind, nehmen, letztlich auch die Qualität unserer eigenen Rechtsstaatlichkeit, unserer eigenen Demokratie gefährdet. Also mit anderen Worten, sehr oft ist das nur der Anfang, dass wir die, so war es in der Geschichte sehr oft, dass wir die, die sich am wenigsten wehren können, und das sind eben Flüchtlinge, die auf Schutz angewiesen sind, dass wir deren Rechte geringschätzen oder verletzen oder sagen, die können wir jetzt leider nicht mehr schützen. Und es ist aber nur der Anfang davon, dass dann eben auch die Rechte von anderen Gruppen in der Gesellschaft, die nicht zur Mehrheit gehören, die gerade aufgrund ihrer Situation, dass sie nicht zur Mehrheit gehören, eben auch besonderen Schutz brauchen, dass wir deren Rechte dann später auch beschneiden. Also mit anderen Worten, wir fangen dann an, die Möglichkeit, Menschenrechte zu relativieren, so sehr zu verinnerlichen, dass uns das dann auch bei anderen Gruppen nicht mehr als problematisch erscheint. Und diesen Zustand sollten wir auf jeden Fall verhindern.
Das sagt Anuschee Farahat, Juraprofessorin in Wien und Migrationsrechtsexpertin. Wir haben gesprochen über einige Urteile des EGMR und des EuGH zum Flüchtlingsrecht. Frau Farahat, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Vielen Dank.
Danke auch von mir.
Dankeschön.
Soweit Anuschee Farahat, Professorin und Migrationsrechtsexpertin an der Universität Wien. Ja, und das war ja auch schon unser Podcast zum Thema Geflüchtete besser schützen. Neue Urteile von EuGH und EGMR zum Asylrecht. Ja, mir ist bei unseren Gesprächen heute wirklich besonders bewusst geworden, dass es ein sehr komplexes Thema ist, über das wir gesprochen haben. Und gerade vor dem Hintergrund, komplexes Thema, grundlegende Entscheidungen unserer Wertordnung, da ist es meiner Ansicht nach wirklich fatal, dass Populisten in der ganzen EU Stimmung mit gerade diesem Thema machen.
Wir hoffen sehr, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Anregungen und Kritik gehen wie immer an justizreporterin@swr.de. Das sage ich jetzt nochmal langsam, justizreporterin@swr.de. Und zum Weiterhören empfehle ich euch heute den Podcast 11 Kilometer, der Tagesschau-Podcast. Dort werden euch täglich spannende Geschichten und investigative Geschichten in aller Tiefe erzählt. Zum Beispiel America First, was Donald Trumps Wirtschaftspläne für Deutschland bedeuten, oder mit Tor ins Darknet von Kriminellen und freier Presse. Der Titel 11 Kilometer steht übrigens für den tiefsten messbaren Punkt der Erde im Marianengraben. Und über diese clevere Metapher, ja, freue ich mich jedes Mal beim Hören. Hört doch mal rein. Hier verabschieden sich Alena Lagmöller und Max Bauer.